Ich beziehe mich ganz auf den Tasso, auf dieses Schauspiel, das ich am Schluss als Tragikomödie bezeichne. Das ist auch eigentlich das Neue an meinem Beitrag, dass den Begriff der Tragikomödie ins Spiel zu bringen im Zusammenhang mit Tasso. Goethes Torquato Tasso gilt oft als das erste reine Künstlerdrama der Weltliteratur, etwas vollmundig gesagt. Es wurde trotz seiner eindeutigen Gattungsbestimmung als Schauspiel lange Zeit vorwiegend als Tragödie rezipiert, und zwar als Tragödie des Dichters, als überzeitlich ausweglose Konfrontation des Poeten mit der Gesellschaft schlechthin oder als Konflikt ins späte 18. Jahrhundert an einem mäzenatischen Fürstenhof verortet, rückgespiegelt an einen absolutistischen Kleinstadt der italienischen Spätrenaissance. Im Zentrum des literaturwissenschaftlichen Interesses stand immer wieder, wir haben es auch mehrfach gehört, der Übergang vom Status der Mäzenabhängigkeit zum freien Schriftsteller. Den unterschiedlichen Spielarten der Lesart Tragödie gemeinsam ist die Auffassung vom Scheitern, ja vom Untergang der dichterischen Existenz, scheiternd am mehr oder weniger repressiven Unverständnis des Publikums, das gleichwohl sehr bemüht, scheinbar wohlmeinend auftritt. Reicht das für eine Zuweisung zur Gattung Tragödie aus? Das ist eine rhetorische Frage. Tragische Konfliktmomente lassen sich vorwiegend an Tassos Klagen über seinen subjektiven Leidensdruck ablesen. Er klagt fast unentwegt. Er sieht sich ständig einer Tyrannei der Freundschaft ausgesetzt, sei es in der Erwartung, dem höfischen Unterhaltungs- und Prestigebedürfnis nachzukommen, sei es in der direkten Aufforderung, die Einsamkeit und die Abgründe der Innerlichkeit zu meiden und stattdessen die heitere Geselligkeit der Menschen aufzusuchen. Wiederholt zeigen Poetenklischees an, wie gut die Hofgesellschaft über das Wesen des Dichterischen Bescheid zu wissen glaubt. Der Träumer nehme seine konkrete Umgebung nicht wahr, dafür stehe er in tiefem Einklang mit der Natur. Überhaupt fördern die mäzenatischen Besitzverhältnisse die Vorstellung, dass die gesamte Hofgesellschaft an Tassos Werk teilhat und so auch die Fertigstellung einzelner Poeme mit Ungeduld erwarten darf, mit jener Genusserwartung, die man einer poetischen Dienstleistung entgegenbringt. Da macht auch die scheinbar verständnisvollere Prinzessin keine Ausnahme. Unter dem vielfältigen Druck solcher Erwartungen sieht sich der Dichter in ständiger Identitätsangst. In Peter Steins, da komme ich ja zum Schluss noch mal drauf zu sprechen, hat für mich diese Aufführung eine Initialzündung ausgelöst. In Peter Steins Bremer Inszenierung von 1970 sieht Ivan Nagel, wenn er bisher die genannten tragischen Momente gleichsam resümiert und pointiert, Tassos Wahnsinn glaubhaft als Leiden des Künstlers am wahren Charakter der Kunst dargestellt, also an der Kunst als käuflicher Handelsware. Ein wichtiger Teil von Tassos Leiden an der höfischen Gesellschaft besteht in seiner unglücklichen Liebesleidenschaft für die Prinzessin. Das haben wir jetzt gerade differenzierter gehört. Ihre wiederholten Andeutungen von tieferem Einverständnis werden von seiner Seite stets mit euphorischen Exaltationen beantwortet und sie enden in deutlichen Ermahnungen und schließlich im Eklat. Das Streben des Parvenus nach adliger bzw. höfischer Anerkennung als Dichter, aber auch als Mensch, erzeugt in ihm eine projektive Stilisierung der Prinzessin als Urbild jeder Tugend, jeder Schöne. Doch das langsame Zerbrechen dieses Idols, erst recht aber die zerstörte Illusion von Gegenliebe, hinterlässt einen schmerzvoll Verzweifelten in dem Empfinden, von ihr fallen gelassen zu sein, auch sie, erlebt er den Höhepunkt äußerster gesellschaftlicher und persönlicher Isolation. Zuletzt, dort fahren sie, dort gehen sie hin. Der Kern des Tragischen ließe sich aber nicht nur im unversöhnlichen Gegenüber von Dichter und Gesellschaft ausmachen, sondern darüber hinaus in der Natur des Dichterischen selbst, indem er nämlich Tassos Gleichnis vom Seidenwurm als seine zentrale poetologische Selbstauskunft liest. Wie der Seidenwurm das köstliche, Zitat, köstliche Geweb entwickelt aus seinem Innersten und sich so dem Tode näher spinnt, so fasst Tasso sein Werk als reine Hervorbringung seiner Innerlichkeit auf, unter tödlichem Verbrauch seiner individuellen Lebens- und Leidenssubstanz. Dieses individualistische Credo ist forciert gegen Bevormundung und Fremdbestimmung gerichtet. Es macht Tasso damit zu einer modernen Figur des 18. Jahrhunderts und erklärt das Leid zu einer Quelle des Schöpferischen. Es kulminiert in dem emphatischen Gedanken einer Selbstaufopferung im Werk. Die Vorstellung einer latenten Selbstvernichtung durch die künstlerische Produktion ist seltsamerweise für Tasso eine fast euphorische. Dennoch, der Gedanke einer Verstoßung oder Verbannung aus der höfischen Gesellschaft bleibt bis zuletzt für ihn die höchste Stufe der Schmerzen. Ich fühle, Zitat, ich fühle mir das innerste Gebein zerschmettert. Parenthese, entschuldigen Sie meine raue Stimme, ich kann nichts dafür, ich versuche durchzuhalten. Zweitens, untragisches Spiel der Konstellationen. Eine solche Einschätzung des Tasso als Tragödie setzt freilich voraus, dass am Schluss des Dramas tatsächlich die Verstoßung und Verbannung des Protagonisten steht, für ihn die Katastrophe. Diese Voraussetzung aber ist in mehrfacher Hinsicht hinterfragbar. Wir haben es auch heute schon gehört. Zum einen zeigen sich wechselnde Konstellationen. Zunächst erscheint Tassos Weggang von Ferrara nicht eindeutig als Verstoßung, sondern auch als fürsorglicher Plan der vorgeblichen Dichterfreunde, hinter dem nur Tasso ein Verstoßungskomplott argwöhnt. Nach dem Auftritt Leonores, deren Eigennützigkeit er durchschaut, steht sein Verdacht fest und er gibt vor, verheißungsvoller Aussichten wegen nach Rom zu gehen. Ein Projekt, das ihn vorübergehend tatsächlich zu reizen scheint. Dann aber, als es um die Umsetzung dieses Vorhabens geht, gewinnt Tasso den Eindruck, sein Weggang werde leichtfertig von der verehrten Prinzessin hingenommen, zugunsten von Leonores eigensüchtigem Florenz-Angebot, was den Verdacht eines Komplotts erneut verstärkt. Tassos abschließendes Gefühl des Ausgestoßenseins, ohnehin forciert durch seine Anfälligkeit für Verfolgungswahn, resultiert aus dem Vorhaben der Hofgesellschaft, den scheinbar überempfindlichen Dichter eine Ortsveränderung zukommen zu lassen, die allen zugute käme, durch die erwartete Hebung seiner Unterhaltungsqualität, nämlich. Angesichts dieser komödiantischen Hintergründe und Verflechtungen verliert der Dramenschluss jene Ausweglosigkeit, wie sie der leidende Protagonist auf sich zukommen sieht. Aber selbst die Bewusstseinsverfassung des Dichters endet nicht in trostloser Verzweiflung, wie sie einem tragisch Gescheiterten zukäme. Er findet in der dichterischen Artikulationsfähigkeit ein neues Selbstbewusstsein, ein Therapeutikum für seine melancholische Trauer. Und jetzt zitiere ich das, was alle zitieren müssen, nämlich: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide. Selbst wenn Tassos konkrete materielle Zukunft am Ende des Dramas völlig offen bleibt, entgeht er mit der neuen identitätsstiftenden Zuversicht der mentalen Bodenlosigkeit des Tragischen. Dem Antipoden Antonio hält er entgegen: Bin ich denn so elend, wie ich scheine? Um dann mit rhetorischem Elan eine Haltung zu gewinnen, die mit der Tragödie auch die Mitleidsbedürftigkeit hinter sich lässt. In dem Zusammenhang ist deutlich Lessing mitzuhören. Mitleidsfähigkeit, Bedürftigkeit. Es fragt sich allerdings, ob dieser Kraftakt, den ich eben zitiert habe, nur einen effektvoll donnernden Schlusspunkt setzt. Denn diese Theaterfigur zeigt zuletzt ein äußerst desolates Erscheinungsbild. Überhaupt lässt Tassos Unentschiedenheit, wie er seine Rolle am Fürstenhofe auslebt und verstanden wissen will, keine einfache Zustimmung oder Ablehnung zu. Er zwingt in seinem auffälligen Schwanken zu beobachtender, abwartender Distanz. Zunächst beim Überreichen seines unfertigen Werks an den Herzog sieht man ihn als beflissenen, geradezu servilen Hofdichter mit dem Hang zur Selbstverleugnung. Andererseits beansprucht er wiederholt Denk- und Geistesfreiheit, zeigt sich durch den Stubenarrest entwürdigt und verletzt und wehrt die Beratungsversuche des Herzogs ab. Das angesprochene Seidenwurmgleichnis propagiert schließlich eine moderne, autonome Werkethik, frei von allen äußeren Einwirkungsansprüchen. Häufig wird darin eine Entwicklung des Protagonisten zum modernen, subjektorientierten Dichter erkannt. Doch der gezeigte Lebensabschnitt endet nicht etwa mit dem selbstbestimmten Aufbruch in eine neue künstlerische Produktionsphase, zum Beispiel in Rom, sondern mündet in der Furcht vor der eigenen Unzulänglichkeit. Entsprechende Zitate wurden eben geliefert. Diese Versagensangst, steht dem abschließenden berühmten Ausdruckskredo gegenüber und lässt es einmal mehr nur als theaterwirksame Schlussfanfare erscheinen. Das Leiden dessen, der sich vom Hofe verbannt fühlt, behält die Oberhand. Und die abschließenden Klagen über die Trennung von der Hofgesellschaft sind nicht frei von mitleidheischendem Selbstmitleid. Und das wiederum ist nicht dazu angetan, die Empathie des Zuschauers anzuregen. Das Selbstmitleid ist vielmehr etwas, das in diesem untragischen Drama zur wertfreien Betrachtung freigegeben wird. Das führt zu der bekannten Beobachtung, dass es in diesem Stück keine Identifikationsfigur gibt, weder Tasso noch eine der vier anderen Personen. Aus ihrer Konstellation, kaleidoskopartig wechselnd, ist kein fester Bezugspunkt ermittelbar, der auf eine Parteinahme des Autors schließen lässt. Das Verhältnis von Dichter und Hofgesellschaft stellt sich in den Dialogen immer anders dar. Die jeweils artikulierten Ansichten gelten unangefochten in ihrer Szene, bis sich die Konfiguration ändert. Antonio zum Beispiel kann Tasso unwidersprochen einen Müßiggänger nennen, was sich aus seiner Beamtenperspektive so darstellt. Tasso kann seinen Herzog oder die Prinzessin aus seiner abhängigen Außenseiterposition heraus hofieren, sie aber als unterstellten Verrat, auch als Tyrann bzw. als Buhlerin bezeichnen. Die Urteile sind aus ihrem szenischen Kontext jeweils subjektiv plausibel und nachvollziehbar, losgelöst davon, aber verlieren sie ihre Verbindlichkeit. Zugleich wird so die Einseitigkeit und Beschränktheit der geäußerten Standpunkte sichtbar, und zwar in balancierender Gegenläufigkeit. Einerseits höfisches Einverständnis über Tassos Absonderlichkeit und andererseits dessen Klagen über die bevormundende Tyrannei der Freunde. Der streng symmetrische Aufbau des Dramas, am Modell der französischen Klassik orientiert, Gruß an Frau Picard, der streng symmetrische Aufbau des Dramas, am Modell der französischen Klassik orientiert, bildet dieses Spiel der Konfigurationen strukturell ab. Nach diesem Umweg komme ich jetzt langsam zur Hauptsache. Drittens, Aspekte des Komischen. Widersprüchlich, sprunghaft, inkohärent, das ist die Signatur von Goethes Titelfigur. Von dem Antagonisten Antonio wird das sehr deutlich, halb polemisch, mehrfach benannt. Von Tassos exaltiertem Liebesschwärmen gegenüber der Prinzessin war schon die Rede. auch von den heftigen Bekundungen der Enttäuschung und Verdächtigung, wenn er von ihr vergeblich mahnend in die Schranken gewiesen wurde. Das entspricht ganz dem Klischee vom ungebändigten Genie und seiner unkontrollierbaren Impulsivität. In dichter Abfolge solcher Schwankungen, in fast karikaturistischer Zuspitzung. Sie erscheinen als die polaren Pendelschläge einer bei der Genievorstellung immer mitgedachten melancholischen Gemütsverfassung und treten in allen Facetten alltäglicher Lebensumstände auf. Tasso tanzt beständig aus der Reihe, mal überschwänglich, glücklich, mal ganz und gar untröstlich, gerade noch grenzenlos zutraulich, jetzt plötzlich misstrauisch im Übermaß. Er taumelt vom Augenblick eingegeben zwischen Selbstverleugnung und eskapistischen Sehnsüchten, nach kämpferischen Bewährungsproben, zum Beispiel in seinem Epos vom befreiten Jerusalem, oder nach narzisstischer Verschmelzung mit einem Traumbild vom goldenen Zeitalter. Goethes Tasso zeigt so die pathologischen Züge eines Hypochonders, Gruß an Angelika Jacobs, den man nie beim Wort nehmen darf, mit selbstzerstörerischer Tendenz. Die vermerkte Ambivalenz und Widersprüchlichkeit seiner Äußerungen zum Thema Freiheit fügt sich in diesen Vorstellungsrahmen. Doch in der szenischen Präsentation dieses reizbaren Nicht-Charakters überwiegt eher der Eindruck von kindischer Unreife. Das sage ich jetzt im Hinblick auf das Folgende. Denn bei der Vergegenwärtigung dieses Panoramas der Sprünge und Widersprüche drängt sich beharrlich der Eindruck des Lächerlichen und Komischen auf. Er begleitet, einmal wachgerufen, die Wahrnehmung vieler Szenen in offener und verdeckter Form. Man kann leicht eine Reihe solcher diametralen Sinnesänderungen Revue passieren lassen, um einen geradezu kabarettistischen Heiterkeitseffekt zu erzielen, besonders einprägsam durch die rhetorisch zugespitzte Antithetik. Auch auf seine exzellente Klagefähigkeit und auf seine häufigen Klagen fällt ein ironisches Licht. Sie verschaffen, rhetorisch breit inszeniert, dem Leidenden nicht nur Linderung und Entlastung, sondern auch narzisstischen Selbstgenuss. Auch für den Zuschauer verschiebt sich etwas von emotionaler Betroffenheit hin zu der Aufmerksamkeit für die rhetorische Präsentation, dass die Klagen komischerweise hinter ihrer Virtuosität verschwinden. Neben Tasso liefert die kränkliche Prinzessin in ihrem gepflegten Klageton das unentwegte Beispiel. Schon das ununterbrochene Gleichmaß des Blankverses, Brecht hat das schon bemerkt, schon das ununterbrochene Gleichmaß des Blankverses taucht das Schauspiel mitsamt der edlen Entsagungsbotschaft in ein metrisches Medium, das seine Inhalte von vornherein relativiert und ihre schöne Geformtheit zur heimlichen Hauptsache macht. Über den Dialogtext legt sich der Vorbehalt des Unernstes und lässt ihn wie seine edle Selbstparodie klingen. Komik lässt sich aber auch an vielen szenischen Konstellationen festmachen. Etwa an der zentralen Dichterkrönung bzw. Begrenzung. Und das muss ich jetzt ein bisschen breiter ausführen, das Beispiel, sonst mache ich keine Beispiele längerer Art. Also Dichterkrönung und Begrenzung und genauer an der pathetischen Überschätzung durch den Begrenzten selbst. Diese Zeremonie haben Prinzessin und Herzog, abgesehen von ihrer nicht juristischen Grundlage, also diese Zeremonie haben Prinzessin und Herzog als kostenfreie Form der Wertschätzung für das soeben überreichte Epos angesetzt, als unverbindlichen Vorgriff auf eine erwartete Dichterkrönung in Rom. Doch der Geehrte missversteht diese innerhöfische, rasch improvisierte Prämierung und sieht sich mit Vergil auf eine unverdient hohe Stufe der Wertschätzung gestellt, zumal das überreichte Werk er für unvollendet hält und die voreilige Auszeichnung ihn fast entmutigt. Die Angehörigen des Hofes können darin nur die überflüssige Komplizierung einer Formalie, eine Stockung in der protokollarischen Routine sehen, was dem Betroffenen allerdings entgeht. Die Prinzessin kann der drohenden Verlegenheit nur durch persönlichen Einsatz zuvorkommen. Der einfache Handgriff, die Übertragung des Lorbeerkranzes von der Vergil-Herme auf Tassos Haupt, ist schon durch die spontane Umwidmung als leichtfertige höfische Nonchalance bagatellisiert und die ausufernde narzisstische Verzückung des Träumenden macht die komische Disproportion des gesamten Vorgangs noch sichtbarer. Dem hinzutretenden Antonio gegenüber hebt Tasso, mit dem Lorbeerkranz geschmückt, seine anfängliche Beschämung hervor, kann aber dessen Konkurrenzneid nicht verhindern, zumal auch der, also Antonio, die Begrenzung überschätzt, aus der Sicht des nicht angemessen gewürdigten Diplomaten sogar ein überzogenes Konfliktverhältnis entwickelt. Darauf geht wiederum Tasso ein, indem er den beneideten, unverwelklichen Kranz auf seinem Haupt, statt sich weiterhin beschämt zu fühlen, nunmehr als auszeichnende göttliche Gabe genießt. Während Antonio provoziert für seine erfolgreiche diplomatische Mission mit einer zweitrangigen Bürgerkrone aus Eichenlaub abgefunden werden soll, rechtfertigt Alfons II. Die Lorbeer-Auszeichnung Tassos ebenso aus dem Stegreif. Zitat: Er hat Jerusalem für uns erobert und so die neue Christenheit beschämt, etc., etc. Für seine Mühe siehst du ihn gekrönt. Die offiziöse Situation erlaubt es den Anwesenden nicht, diese Belobigung als die herbe Ironie oder gar den Witz darauf zu reagieren, der für den Zuschauer zweifellos darin enthalten ist. Er hat Jerusalem für uns erobert. Der Herzog nimmt Tassos heroische Ambitionen, die Gleichrangigkeit von Dichter und Held scheinbar ernst und die gleichzeitige Anwesenheit der Kontrahenten erzwingt eine Ironie, die vom Dichter in seiner narzisstischen Befangenheit unbemerkt bleibt. Aber auch Antonio, der seinerseits im Unmut über die unangemessene Ehrung des Müßiggängers befangen ist, kann eine ironische Distanzierung nicht heraushören. Im Gegenteil, das Lob der Dichtung, in seinen Ohren ernst gemeint, muss ihm besonders aufreizend klingen. Der handlungsbestimmende Konflikt gipfelt schließlich in einer knapp vereitelten Duellsituation, das heißt in einer letztlich komödiantischen Konstellation. Die vielbeachteten Inszenierungen von Peter Stein und Klaus Peimann 1970 oder 80 schließlich stellen Komisches durch karikaturistische Vergröberung auf Kosten des Protagonisten so grell zur Schau, dass stellenweise eine groteske Farce, stellenweise aber auch verkaspernder Klamauk übrig bleiben. Ich hätte gerne ein Szenenfoto hier gehabt, aber leider war es mir nicht möglich, das zu beschaffen. Dann hätten Sie das gesehen, dann hätte ich keine Worte darüber verlieren wollen. Zum Abschluss Tragikomödie. Bei der Akzentuierung der komischen Elemente ist es geboten, wieder gleichsam als Gegengewicht an die genannten tragischen Momente anzuknüpfen, auch wenn ihre Geltung relativiert und begrenzt wurde, und zugleich zu überlegen, welche Rolle Tassos Erinnerung an eine dichterische Utopie in diesem Zusammenhang spielt. Trotz der genannten Relativierungen bleibt Tassos Leiden an seiner Situation als Dichter am Fürstenhof der zentrale Bezugspunkt. Die pastorale Tradition wird durch die Ankündigung an Tassos Hirtenspiel Aminta aufgegriffen, anfangs schon in der Andeutung eines arkadischen Ambientes durch die Schäfer-Kostümierung der beiden Eleonoren angezeigt. Nicht ganz unironisch. Sie findet ihren Schwerpunkt in Tassos träumerischer Beschwörung des goldenen Zeitalters. Im Gespräch mit der Prinzessin versetzt er sich fantasierend in einen vorgeschichtlichen Zustand der Menschheitsentwicklung, in dem das Wunschbild eines friedlichen, triebfreien Zusammenlebens von Menschen und Tieren erscheint. Hier bleibt die Basis von Tassos poetischer Konzeption erkennbar. Die Dichtung hat die Funktion, dem zeitgenössischen Menschen wieder die verlorene Harmonie, die ursprüngliche Einheit mit seiner Natur nahezubringen. Die hier geäußerte Überzeugung wiederum steht der höfischen antagonistisch gegenüber. So kann festgehalten werden, dass die tragischen Züge des tassischen Leidens in ihrer szenischen Präsentation eine mehrfache Brechung erfahren, das komisch getönte Erscheinungsbild des Dichters am Hofe aber zugleich stets an den Ernst seiner problematischen Abhängigkeit zurückgebunden bleibt. Daher drängt sich die Tragikomödie als die adäquate Gattungsbestimmung für Goethes klassisches Drama, so als klassisch geltendes Drama, auf, und zwar in der spezifischen Form der synthetischen Tragödie. Karl S. Gutke hat erstmals sie als doppelpolige Balance von Tragischem und Komischem vorgestellt. Diese prekäre Balance lässt einerseits weder die reine Wirkung des Mitleids noch andererseits das ungehemmte Gelächter zu, obwohl beide Möglichkeiten naheliegen. Dabei werden von der höfischen Perspektive aus der versponnene Solipsismus des Dichters, die Wahnkomponente seines Verhaltens, und aus der fantastischen Perspektive des Dichters die Dressurakte einer künstlichen Gesellschaft der Kritik unterzogen, ohne dass eine Parteilichkeit des Autors erkennbar wird. Der will damit offenbar bewusst einer widerspruchsvollen, mehr oder vieldimensionalen Wirklichkeit gerecht werden. Als Beispiel ist über die Krönungs- und Begrenzungsszene hinaus, die ich eben ausführlich zitiert habe, vor allem Tassos Umarmung der Prinzessin zu nennen, die ebenso als natürlicher Drang das Abstreifen einer entfremdenden Konvention empfunden werden kann, wie auch von der höfischen Umgebung als Eklat und peinlicher Fauxpas. Darüber haben wir eben auch genauer ausgehört. Dem komischen Effekt der überstürzten Flucht des höfischen Personals steht die leidvolle Situation des Zurückgelassenen gegenüber, die wiederum durch dessen heroische Selbststilisierung, auch durch Antonius demonstrative Geste der Solidarität, abgemildert werden wird. Oder, zweites Beispiel, Tassos beredte Klage über den Stubenarrest verliert durch rhetorische Steigerung an Verhältnismäßigkeit, sodass sie lächerliche Züge annimmt. Oder die Prinzessin selbst. Sie klagt variantenreich darüber, wie sie darunter leiden wird, Tasso in Leonores Florenz zu wissen, aber ihr gleichzeitiges Einverständnis mit dieser Vereinbarung stellt die Klage in ein ironisches Zwielicht. Den für die neue Gattungsbestimmung, also Tragikomödie, markanten Schlusspunkt setzten aber Tassos letzte Worte an Antonio gerichtet. Zitat, es wurde auch schon mal zitiert, ich zitiere es trotzdem. Ich kenne mich in der Gefahr nicht mehr und schäme mich nicht mehr, es zu bekennen. Zerbrochen ist das Steuer und es kracht das Schiff an allen Seiten. Berstend reißt der Boden unter meinen Füßen auf. Ich fasse dich mit beiden Armen an. So klammert sich der Schiffer endlich noch am Felsen, an dem er scheitern sollte. Das Bild vom scheiternden Schiffer auf berstendem Schiff, das sich an den zerstörenden Felsen klammert, fasst die tödliche Lächerlichkeit des Dichters in einer gnadenlos fremden Gesellschaft poetisch verdichtend zusammen. alle mäzenatischen, gönnerhaften und teilnahmsvollen Verhaltensweisen der höfischen Aristokratie, aber auch des späteren Bildungsbürgertums, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Publikum nicht anders kann, als das kulturelle Potenzial in ihrer Mitte für sich zu reklamieren, von ihm Gebrauch zu machen, es letztlich zu konsumieren. Und der Dichter, wenn er sich überhaupt den drängenden Bedürfnissen widersetzt, kann bestenfalls im Status seiner entäußerten Innerlichkeit verharren, als komisch trauriges Relikt seiner schöpferischen Subjektivität. Er verausgabt sich zu Tode wie der Seidenwurm im Gleichnis. Er wird dabei materiell zugrunde gehen oder seine individuelle Kennmarke als Markenzeichen, vielleicht auch als Pose, zu vermarkten suchen, als Klagender nämlich. Er bleibt, um zu existieren, unentwegt auf die Gesellschaft angewiesen, auf jenen Felsen, an dem er scheitern sollte, das heißt, an dem zu scheitern ihm bestimmt ist, wenn er sich nicht, solange seine Kräfte reichen, doch daran klammert. Diese tragische und paradoxe Konstellation, metaphorisch auf den Punkt gebracht zu haben, ist die Hauptleistung des Dramenschlusses für mich. Die Hauptleistung des Dramenschlusses. Die lächerliche Seite hat das Schlusstableau, schon mal erwähnt, in Peter Steins genannter Aufführung theatralisch zur Anschauung gebracht, indem es Tasso zum Klammeraffen Antonius machte. Der metaphorische Bruch zwischen geschmeidiger Welle und geborstenem Schiff mag zwar weiterhin bildlogisch zu kritisieren sein, er passt aber zu der Heterogenität der hier synthetisierten Gattungselemente. Die Gattungsbezeichnung Tragikomödie war Goethe in dem hier verwendeten Sinn nicht geläufig. Und die normative Vorstellung der Stilreinheit stand in der Phase der Klassik, was immer das damit gemeint sein kann, der Möglichkeit einer durchdringenden Vermischung von komischem und tragischem ablehnend gegenüber. Damit hängt zusammen, dass die Wahrnehmung komischer Züge im Tasso rezeptionsgeschichtlich erschwert war und eher ein Mangel an tragischer Substanz des Dramas kritisiert wurde. Dass Goethe sein Drama als Schauspiel deklarierte, dass er damit also die Tragödie wie auch die Komödie als Gattungsbezeichnung ausschloss, darin kann schon die synthetische oder hybride Mischform prognostiziert sein, für die nur der Begriff Tragikomödie noch nicht zur Verfügung stand.